Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Wenn das Herz rasend schnell schlägt, kann das natürlich verschiedene Ursachen haben. Die Rhythmusstörung kann zum Beispiel im Bereich des sogenannten AV-Knotens entstehen, der sich im Bereich des rechten Herzvorhofs befindet. Dort kann dann eine Art falscher elektrischer Kreisverkehr entstehen und je nachdem, wo dieser stattfindet, also im AV-Knoten selbst oder zwischen AV-Knoten und einer zusätzlichen Leitungsbahn, spricht man dann von einer AVNRT oder einer AVRT. Was das genau ist und wie diese Herzerkrankung behandelt wird, darüber spreche ich mit Dr. Ute Ruprecht. Sie ist leitende Oberärztin der Elektrophysiologie am Herzzentrum Duisburg im Evangelischen Klinikum Niederrhein. Frau Dr. Ruprecht, bleiben wir doch bitte erstmal bei der längeren Abkürzung AVNRT. Wofür steht sie und was für ein Problem beschreibt sie?
Ja, Frau Amrein, vielen Dank für die Einladung auch zu diesem sicher ganz wichtigen Podcast. Und wir starten direkt mal. A steht für Atrium, das ist der Vorhof. Und V steht für Ventrikel, das ist die Kammer. Also das heißt AV, Vorhof, Kammer. Und die beiden, damit sie nicht gleichzeitig erregt werden, sondern erst der Vorhof und das Blut dann vom Vorhof in die Kammer gepumpt wird, gibt es entsprechend eine Trennung elektrisch zwischen diesen beiden Strukturen. So als hätte da jemand eine Gummimatte durchgezogen. Aber trotzdem muss, nachdem der Vorhof kontrahiert ist, ja auch nachher die Kammer erregt werden. Und Atrium und Ventrikel, die haben eine Verbindung. Man nennt das Knoten. Tatsächlich ist es aber vor 100 Jahren im Mikroskop gesehen eine Struktur, die eher Fasern entspricht. Der Nodus ist aber übrig geblieben, also das entspricht dem Knoten. Das ist das lateinische Wort dafür. Und die Reentry-Tachykardie ist eine Kreiserregung. Reentry, also Wiedereintritt. AV, nodale Reentry-Tachykardie, so heißt das gesamte Wort dann, hat im Wesentlichen was damit zu tun, dass diese Kreiserregung durch diese Faserstruktur des AV-Knotens läuft. Und das muss man sich nun so vorstellen, dass im Grunde genommen dort ein Kabel liegt und das kann man so aufschneiden wie ein Telefonkabel. Und dieses Telefonkabel hat dann verschiedene bunte Fasern und einige sind vielleicht etwas angeknickt und dadurch können sie langsamer laufen. Und dieses langsamer Laufen, das bedeutet, dass wir hier einen sogenannten Slow Pathway haben. Und der normale Weg ist der Fast Pathway. Und der Slow Pathway wird, wenn man eine Autobahn hat, wie eine Landstraße, entsprechend gar nicht genutzt. Also der liegt da brach und die normale Leitung läuft einfach über den Fast Pathway. Letztendlich kommt es aber, je älter man wird, dann zu Extraschlägen und diese Extraschläge nutzen dann auch mal den Slow Pathway. Und der läuft aber sehr, sehr viel langsamer. Das heißt, ist die Erregung dieser Extrasystole über den Slow Pathway dann endlich im Übergang zur Kammer angekommen? Ist die Erregung, die vorher über den Fast Pathway oder parallel über den Fast Pathway gelaufen ist, schon längst durch? Und dann gibt es die Möglichkeit, dass dieser Impuls den Vorhof rückwärts nochmal erregt und zu gleicher Zeit die Kammer erregt. Also wir haben dann eine Kontraktion von Vorhof und Kammer zur gleichen Zeit, fühlt sich nicht gut an, weil das Blut wirklich in den Kopf, in den Hals zurückschießt und beide Strukturen, also Vorhof und Kammer, kontrahieren sich. Das ist unangenehm, das kann auch den Blutfluss etwas reduzieren, hat aber vor allem den Effekt, dass die normale Herzfrequenz von 70 zum Beispiel auf 140 steigt.
Und was genau passiert dann im Unterschied bei einer AVRT?
Ja, grundsätzlich habe ich ja schon gesagt, Slow Pathway, da werden Strukturen in dieser Leitung langsamer. Einzelne Kabel haben so einen degenerativen Prozess. Und das braucht auch tatsächlich einige Jahre. Das heißt, die Patienten, die diese Erkrankung bekommen, sind etwa im dritten, vierten Lebensjahrzehnt. Und das ist ein degenerativer Prozess. Also es entwickelt oder reift erst ein Slow Pathway, der langsam entsteht. Bei der AVRT haben wir auch wieder Atriumventrikel und auch wieder einen Reentry-Mechanismus. Läuft das zwar auch über den AV-Knoten, aber zusätzlich habe ich eine akzessorische Bahn. Akzessorisch heißt zusätzliche Bahn. Und die ist nicht degenerativen Prozessen entstanden, sondern sie ist angeboren. Das heißt, in der Embryonalphase hat da die Trennung vom Vorhof zur Kammer nicht perfekt stattgefunden. Millimeter dicke Muskelfasern sind als Steg quasi übrig geblieben. Und dann ist es so, dass der elektrische Impuls, vielleicht ein Extraschlag aus der Kammer, kommt und der normale Impuls geht wieder über den AV-Knoten und der ist gerade besetzt, wenn dieser Extraschlag vielleicht rückwärts den Vorhof erregen will. Und dann nimmt er einfach die akzessorische Bahn. Ich erkläre das meinen Patienten immer, das ist wie ein Club. Ne? Ein Club hat eine Eingangstür, aber wenn da so eine kleine Hintertür ist, dann ist das vergleichbar die akzessorische Bahn. Rückwärts geht der Impuls in den Vorhof und dann zu diesem Zeitpunkt ist auch die Vordertür wieder offen. Dadurch geht er dann vorwärts wieder in die Kammer und wir haben eine dauerhafte Kreiserregung. Primär ist dann der Effekt für den Patienten, also die doppelte Herzfrequenz, dieses Herzrasen, das gleiche. Aber wir unterscheiden zwei Gruppen von Patienten. Das kann natürlich im Fall einer 20-jährigen Frau auch mal schwierig sein, das direkt zu unterscheiden. Aber wenn ich sehr junge Patienten habe, die das zum Beispiel nach ihren ersten Disconächten haben, wenn sie Extrasystolen oder Alkohol oder sonst irgendwas haben, dann ist der Verdacht, dass es sich um eine AVRT handelt, sehr viel größer als zum Beispiel bei älteren Patienten, die dann auch beschreiben, es ist immer häufiger geworden und der degenerative Prozess hat sich so gezeigt.
Sie hatten ja eben schon gesagt, es kann sehr unangenehm werden. Wie äußern sich denn diese beiden Erkrankungsformen? Also was sind so ganz typische Symptome, mit denen Sie diesen Erkrankungen vielleicht auf die Spur kommen?
Beide Patientengruppen kommen tatsächlich mit einem sehr schnellen Herzschlag. Der kann so zwischen 140 und auch deutlich über 200 gehen. Und das, was aber die AVNRT nochmal deutlich unterscheidet, ist, dass sie Vorhof und Kammer sehr gleichzeitig kontrahieren. Und das beschreiben die Patienten so, als würde das Herz quasi aus dem Hals rauskommen. Man spricht da auch von einem Frog-like Sign, also was man bei den Patienten tatsächlich in diesem Moment sieht, dass das Blut richtig in die Halsvenen zurückschlägt. Ne? Also da wird der Hals dann so ein bisschen dicker. Also das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Aber wenn man weiß, was man da sucht als Mediziner, dann sieht man das tatsächlich. Und bei der AVRT kann es noch zusätzliche Besonderheiten geben. Ganz, ganz wenige dieser Patienten haben neben der AVRT auch noch ein Vorhofflimmern. Das ist wirklich eine extrem seltene Kombination dieser beiden Rhythmusstörungen. Wir sehen sie in großen Herzzentren vielleicht einmal in einem Jahr oder einmal in 2 Jahren. Aber man muss sich vorstellen, wenn man diese Vorhofkontraktion des Vorhofflimmerns etwa 500 Mal hat, dann ist es möglich, dass wir durch diese Hintertür, ja, auch diese viel zu schnelle Herzfrequenz in die Kammer hineinlassen. Und das kann dann auch mal Herzfrequenzen deutlich über 200, 300 werden lassen. Und das ist entsprechend dann auch eine gefährliche Rhythmusstörung. Aber wie gesagt, ein sehr seltenes Phänomen. Und das betrifft auch nur bestimmte Gruppen, die man auch in der Klinik quasi risikostratifizieren kann und mit dem Patienten dann bespricht.
Sie hatten bei der AVRT ja eben schon gesagt, dass diese Erkrankung angeboren ist. Gibt es denn für beide Erkrankungen aber auch weitere Risikofaktoren oder wodurch entstehen diese Erkrankungen?
Ja, also ich habe schon viele AVNRT-Patienten, weil ich auch in der Vergangenheit in Kliniken mit großen Gynäkologien gearbeitet habe. Es ist tatsächlich so, dass auch mal während einer Schwangerschaft diese AV-Knoten-Reentry-Tachykardie auftreten kann. Man weiß, ne, mit der Versorgung von zwei Organismen, wie es in der Schwangerschaft notwendig ist, vergrößert sich das Herz. Und die Strukturen, also diese Fasern, die entsprechend um die große Herzvene herumlaufen, wo diese Fasern verortet sind, die unterliegen dann einem Dehnungsprozess. Das heißt, wenn ich solche Vergrößerungen dieses Herzens in diesem Bereich habe und der Koronarsinus, das ist die große Herzvene, wird größer, dann kann es bei Schwangeren tatsächlich auch häufiger auftreten. Und auch solche Patienten haben wir schon häufig behandelt. Man denkt dann ja direkt ans Röntgen und so weiter. Aber das geht heutzutage alles mit 3D-Technologie und ist manchmal auch wichtig, dass man es sogar in der Schwangerschaft behandelt, damit eben das Kind weiter reifen kann und nicht gefährdet wird.
Wie gefährlich sind denn diese Erkrankungen?
Die AVNRT ist im Grunde genommen keine gefährliche Rhythmusstörung. Nichtsdestotrotz muss man sich vorstellen, wenn plötzlich eine Herzfrequenz von 200 auftritt oder auch 180 und man ist gerade auf der Autobahn und es schlägt einem das Herz aus dem Hals und die Pumpleistung kann dadurch auch ein wenig eingeschränkt werden, dann kann das natürlich schon zu Zuständen wie kurz vor der Ohnmacht kommen und das kann dann sehr unangenehm sein. Richtig gefährlich ist die AVNRT aber nicht. Das ist aber immer unter dem Label des gesunden Herzens. Habe ich ein krankes Herz? Ist zum Beispiel eine Aortenklappe stark verengt oder habe ich andere Herzinsuffizienzeffekte etc.? Dann kann auch diese massive Beschleunigung des Herzschlags für den Patienten so kompromittierend sein, dass es zumindest grenzwertig gefährlich ist. Gefährlich ist. Die AVRT, das hatte ich gerade schon angegriffen, ist vor allem in der Kombination des Vorhofflimmerns gefährlich. Da macht man entsprechende Tests und kann auch feststellen, wie schnell leitet meine zusätzliche Bahn denn überhaupt vom Vorhof in die Kammer. Wenn die Herzfrequenzen leitet, die nicht schneller als 250, 200 sind, dann ist das nicht sehr viel gefährlicher, wenn man da zusätzlich noch Vorhofflimmern hat, als wenn man es nicht hat. Aber das sind alles sehr seltene Kombinationen.
Wie diagnostizieren Sie denn eigentlich diese Erkrankungen? Also welche Untersuchungen müssen Sie vornehmen?
Ja, grundsätzlich fängt es ja bei den Patienten meist damit an, dass sie für wenige Sekunden oder auch mal für ein paar Minuten diese Rhythmusstörungen haben. Viele Patienten kommen dann nicht dazu, ein EKG schreiben zu lassen. Wobei heutzutage muss man sagen, gibt es ja in vielen Haushalten zumindest eine EKG-Scanwatch. Und wenn man die auflegt, kann man schon ein zuverlässig gutes EKG aufzeichnen. Und da sehen wir auch schon, zu welchem Zeitpunkt der Vorhof erregt wird. Also wird er erregt, nachdem er durch die ganze Kammer musste, oder wird er erregt, nachdem er durch den kleinen AV-Knoten musste. Also diese Abstände von der Kammer zum Vorhof, die können wir genau ansehen. Und das sieht man auch schon auf so einem kleinen Streifen. Das kann man natürlich viel besser beurteilen, wenn es dazu gekommen ist, dass der Hausarzt oder in der Notaufnahme ein richtiges 12-Kanal-EKG gemacht wurde. Und es gibt bei der AVRT noch diese Besonderheit, dass die Fasern der Herzmuskulatur der Kammer etwas früher erregt werden. Also der AV-Knoten selbst, das ist ja die normale Leitung, der verlangsamt die Leitung etwas. Das macht die akzessorische Bahn nicht wirklich. Das heißt, in diesem Fall sieht man im EKG die vorzeitige Erregung von Kammermuskulatur. Und diese sogenannte Deltawelle kann man dann auch bei einigen Patienten sehr gut im Ruhe-EKG erkennen.
Wie geht es denn dann weiter? Also wie können Sie diese AV-Knotenfehler beheben?
Grundsätzlich sind das Rhythmusstörungen, die man heutzutage aufgrund der 3D-Technologie sehr gut behandeln kann. Man geht davon Erfolgsraten von etwa 95% aus und hat sehr geringe Komplikationsraten, weil man in den 3D-Bildern ganz genau darstellen kann, wo sind Strukturen, die ich nicht mit veröden möchte. Also früher war immer die große Angst, wenn ich den Slow Pathway abladiere, also die quasi langsame Leitung, dass ich dann nicht zufällig auch die schnelle Leitung mit veröde. Das würde ja bedeuten, dass Vorhof und Kammer dann komplett unterbrochen sind elektrisch. Das passiert heute in der Realität eigentlich nicht mehr. Wenn ich eine normal leitendes Fast Pathway habe, also ganz normale Leitungsgeschwindigkeiten habe, dann sehe ich in den 3D-Bildern genau, wo ich hin muss. Und mir ist es in meiner jetzt doch mittlerweile langjährigen Erfahrung eigentlich noch nicht vorgekommen, dass man da zufällig die falsche Bahn verödet hat. Aber auch da wieder gibt es Patienten. Also ich habe gerade einen Patienten, der ist dann 90 und da ist der langsame Weg natürlich sehr, sehr langsam. Aber die Autobahn, die schnelle Bahn, die ist über die 90 Jahre leider auch langsam geworden. Und dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, ist es nicht vielleicht günstiger, dass man vorher einen Schrittmacher einsetzt? Denn wenn die langsame Bahn dann weg ist, dann kann die schnelle Bahn auch erwartungsgemäß so langsam werden, dass dann plötzlich halt gar keine Leitung da ist. Das können wir uns aber vorher genau angucken, das sieht man entsprechend. Und wie gesagt, in allen 3D-Bildern kann man auch die zusätzliche Leitung ganz genau markieren. Also man sieht quasi so in einem Hotspot-Verfahren, da wo rot ist, da ist die elektrische Leitung. Und das ist heutzutage sehr leicht und gut darstellbar.
Wenn Sie gerade sagen, Sie planen die Behandlung für einen 90-jährigen Patienten, wie belastend sind denn diese Eingriffe für die Patientinnen und Patienten?
Gut, also sprechen wir mal über unseren 90-Jährigen. Der ist also gekommen und war natürlich auch gestählt durch sein Leben und sagte, mir geht es nicht so gut. Ich habe immer wieder Blutdrücke gemessen von 60, 70, bei denen ich mich nicht so gut fühle, also systolisch, nicht? Und da muss man sagen, da fühlt man sich dann wirklich nicht gut. Da ist dann auch schon in dem Alter eine gewisse Gefährdung da. Aber wie Sie da auch sehen, auch dieser 90-Jährige, der sitzt sich dann hin. Hält das aus, aber richtig gefährlich ist auch dann die AVNRT nicht. Da ist es eigentlich doch auf die lange Sicht gefährlicher, wenn man das unbehandelt lässt. Die eigentliche Behandlung findet schlafend statt, also man bekommt von der Untersuchung gar nichts mit. Man testet in dem Kontext zwar, wie man die Rhythmusstörung auslöst, aber auch das bekommt der Patient heutzutage alles nicht mit. Es gibt in seltenen Fällen mal Situationen, wo wir weder durch stimulierte Fehlimpulse, ne, also wir tun so, als wären wir die Fehlimpulse, und das führt dann nicht zur Auslösung der Rhythmusstörung. Und auch Gabe von Stresshormonen, die dann auch nicht zu Rhythmusstörungen führen. Da machen wir die Ultima Ratio, dass wir den Patienten wach machen. Und das Wachmachen führt dann doch zu Stressreaktionen. Also man darf jetzt nicht denken, dass man zum Ritter geschlagen wird und sehr tapfer sein muss. Aber trotzdem, es steht ja immer der Arzt direkt nebendran, ist es dann halt die Möglichkeit, wo man diese Rhythmusstörungen eigentlich immer auslöst. Und trotzdem wird man dann wieder einschlafen, bevor die Verödung stattfindet. Das Ganze dauert eine Stunde und man geht am nächsten Tag auch wieder nach Hause.
Wie sind denn die Erfolgsaussichten dieser Behandlung? Ist das Problem danach wirklich behoben?
Ich sagte gerade schon, für diese Rhythmusstörung liegen die Erfolgsraten tatsächlich bei 95%. Das ist auch der Grund, weshalb diese Erkrankung mit der Ablation eine Klasse 1-Empfehlung bekommen. Das heißt, natürlich kann ich auch die langsame Bahn durch eine Beta-Blocker-Gabe so beeinflussen, dass da entsprechend vorübergehend auch diese Rhythmusstörung dann mal 3, 4 Wochen nicht stattfindet. Aber das Herz gewöhnt sich an diese Beta-Blocker-Gabe und damit ist die Medikation eigentlich nicht empfohlen. Also das kann man entscheiden, wenn man sagt, na ja, also ich habe jetzt gerade keine Zeit, Familienfeier, Krankheit oder irgendwas, dass ich es nicht direkt machen möchte. Aber grundsätzlich ist auch danach die Erfolgsrate natürlich bei diesen 5%, die wiederkommen, die betreffen meistens Patienten, zumindest in einem sehr erfahrenen Zentrum, die zusätzliche Herzfehler haben. Also in unserem Herzzentrum wären das zum Beispiel Erwachsene mit angeborenen Herzerkrankungen, wo die Vorhöfe dann nochmal ganz komische Formen haben, wo Ausbuchtungen und so weiter, wo die Fasern dann nicht so laufen, wie man denkt und wo alles sehr besonders ist. Aber das sind dann echte Spezialfälle. Ich würde sagen, also bei den Normalfällen erreichen wir da deutlich über 95%.
Und wenn Sie jetzt diese langsamen bzw. die falschen Leitungsbahnen lahmlegen durch die Ablation, kann es denn dann trotzdem passieren, dass diese Form der Rhythmusstörung nochmal auftritt?
Ja, grundsätzlich geht das, ne? Also wir machen das mit Radiofrequenzablation. Das bedeutet, man hat eine Mini-Mikrowelle. Man geht mit dem Katheter aus dem Hochfrequenzstrom in das Gewebe, wirklich punktuell an dieser Stelle, wo man veröden möchte, in das Gewebe geht. Die Moleküle bewegen sich sehr schnell und erzeugen damit eine Hitze von etwa 60 Grad Celsius, auch in der Tiefe. Das führt dann langfristig dazu, dass Bindegewebe, also eine Narbe, entsteht. Es gibt aber auch Fasern, die so tief im Gewebe liegen und die manchmal auch nur von der linken Seite des Herzens, also wo man quasi den Andockpunkt nicht an der typischen Stelle findet. Und da können in der Tiefe der Muskulatur tatsächlich noch wieder Erholungen entstehen, aber das ist dann tatsächlich nicht der Normalfall.
Vielen Dank für die Erklärungen, Frau Dr. Ruprecht.
Gerne.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.